Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du heute hier anwesend bist. Danke für dein Wort, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Dein Wort sagt, hör, was der Geist zu den Gemeinden sagt. Und wir wollen heute unsere Augen, unsere Ohren und unsere Herzen öffnen, um zu hören und zu verstehen, was du zu uns sagst. Danke, Herr. Amen. Offenbarung, Kapitel 1, 2 und 3. Es beginnt mit Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, seine Diener zu zeigen, was im Bälde geschehen soll. Dieses im Bälde wird oft mit bald oder in Kürze übersetzt, aber man soll das so sehen wie mit aufgestellten Dominos. Es braucht sehr lange zum alle aufstellen, aber sobald der erste Stein umgefallen ist, dann gehen alle, dann gibt's kein Halten mehr. Im Bälde geschehen heißt, es kommt gewiss und dann geht es los. Im Vers 3 lesen wir von einer Verheißung, einen Segen an allen, die es lesen, vorlesen, hören und bewahren. Also wenn ihr euch öffnet, dann seid ihr jetzt schon gesegnet. Wenn man Prophezie studiert, vor allem in Offenbarung, kommt von selbst ein Verlangen nach der Wiederkunft von Jesus und ein Verlangen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Paulus sagt, ich will den besten Lauf laufen und alles geben. Und das Beste von Offenbarung ist, das ganze Thema ist, Jesus gewinnt. In Vers 10 hört Johannes eine Stimme, der sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den 7 Gemeinden in Asien. Und das ist jetzt die Türkei.
You see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea.
An diese Gemeinde soll er schreiben. Als Johannes sich zu der Stimme umdreht, sieht er Jesus, aber in aller Majestät, die ihm gehört. Es gibt eine großartige Beschreibung von Jesus als König. Man kann das doch selber lesen. Aber weil er die 7 Gemeinden daran teilhaben lässt, werden wir das später in mehr Details erkunden. Also, 7 Briefe an 7 Gemeinden. Wer waren sie und wieso genau diese? Wo sie waren, seht ihr auf diesem Bild. Und diese Städte gibt es noch immer. Manchmal allerdings mit anderen Namen. Smyrna heißt jetzt Izmir. Wer waren sie? ESP, TSP, L. Ich brauche immer Eselsbrücke, um mir das merken. Und das ist jetzt nicht so schwierig. Ephesus ist der Erste, also EE. Bei Laodicea das gleiche Spiel. Es ist der Letzte, LL. In der Mitte sehen wir Thyatira. Und das T, die Buchstabe T, sagt es schon, es ist einen Strich mit 2 Balken an beider Seite. Haben wir noch Smyrna und Pergamon? Nun, Pergamon klingt schon wie Pergament und das wurde auch dort hergestellt. Das ist also sehr alt und Smyrna sagt man auch nicht mehr so im täglichen Sprache. Sardis und Philadelphia, das ist schon mal leichter auszusprechen. Sardis ist ein Edelstein, Philadelphia ist jetzt ein Brotaufstrich, also sehr modern. Gut, also die Reihenfolge ist relativ wichtig, damit ihr nachher die Zusammenhänge versteht. Das ist Ephesus. Das sind Ausgrabungen. Links seht ihr die große Bibliothek und rechts der Eingang zu dem Markt, der Agora. Und das war mehr als, was wir so als Wochenmarkt kennen. Das war wirklich ein großes Einkaufszentrum. Gut, Johannes, Offenbarung 2, Vers 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde Ephesus. Jetzt halt hier mal gleich an. Der Engel der Gemeinde Ephesus. Früher habe ich hier an einen Schutzengel der Gemeinde gedacht. Ein Engel, der über die Gemeinde wacht und so. Aber Johannes schrieb einen richtigen Brief auf Pergament mit einem Schreibkiel und Tinte. Wie soll denn das zu einem himmlischen Wesen kommen? Und wie sollte der das der Gemeinde sagen? Jetzt wissen wir, dass das Originalwort das griechische Angelos ist, das man sowohl als Engel als auch als Botschafter übersetzen kann. Johannes soll an den Botschafter oder Leitgebende, Pastor, Pfarrer, Ältester, in Holland sagen wir manchmal Domine, schreiben. Aber weil es so viele Bezeichnungen gibt, ist Botschafter eine gute Bezeichnung, eine allgemeine Bezeichnung. Jetzt lasst uns zuerst anschauen, was Jesus dieser Gemeinde schreibt, und dann werde ich eine tiefere Bedeutung geben. Schreibe an den Botschafter der Gemeinde Ephesus. Und hier beobachten wir, dass jeder Brief wie ein Liebessandwich aufgebaut ist. Zuerst der Empfänger, dann von wem es kommt. Bei alten Briefen wurden alle Titel eines Königs oder Adeligen aufgeführt. Dann ein Lob, ein Tadel, eine Mahnung und zum Schluss eine Verheißung. Aber nicht alle Punkte werden in jedem Brief aufgeführt. Vers 1. Diese Botschaft kommt von dem, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchter einhergeht. In Offenbarung 1 wird erklärt, die Leuchten sind die Gemeinde und die sieben Sterne sind die Botschafter. Schreibt dazu Offenbarung 1, Vers 12, 16 und 20. Jesus wandelt also zwischen den Gemeinden und hat die sieben Engel oder Botschafter in seiner rechten Hand. Wir kennen den Ausdruck, ich halte meine Hand über dich. Jemand, der die Verantwortung übernimmt, bedarf extra Schutz. Und Jesus hält ihm in seiner rechten Hand, und das heißt mit Kraft. Der Kaiser Domitian gab eine Münze in Umlauf, und darauf war seinen Sohn zu sehen, auf eine Weltkugel mit sieben Sternen rundum. Er machte hiermit seinen Sohn zu einem Gott mit göttlicher Macht. Er dachte auch selbst, dass er ein Gott war. Und der Sohn war gestorben und darum diese Münze. Aber Jesus verkündet dieser Gemeinde, ich bin der Einzige mit Vollmacht. Vers 2 steht, ich weiß deine Werke. Jesus kennt all unsere Werke, aber hier ist es ein Kompliment. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast ihre Lügen aufgedeckt. Also ein richtig großes Lob. Aber dann. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Gedenk nun, wovon du abgefallen bist. Und tu Buße und tu die ersten Werken. Die Mahnung. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Wenn du nicht Buße tust, und das heißt deine Gesinnung ändern, und hier sehen wir den Markt, es sind nur noch Ruinen, es ist nicht mehr viel übrig. Nochmals Anerkennung in Vers 6, aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Später darüber mehr. Vers 7, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Das wird allen Gemeinden geschrieben. Es ist sehr wichtig und wir sollen auch hören, was Jesus zu uns persönlich sagt. Die Verheißung, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der mitten im Paradies Gottes ist. Wie viel steckt in dieser Brief? Ein großes Lob, sie machen vieles sehr gut, aber die erste Liebe ist weg. Wenn sich eine Liebe festgesetzt hat, muss man diese ernähren. Man muss sich dafür einsetzen, sonst kühlt es ab. Wie bei einem Lagerfeuer. Man muss immer wieder neues Holz zufügen, sonst geht es aus. Du kannst äußerlich fit sein und trotzdem ein Herzproblem haben. Und Jesus sieht hier ein Herzensproblem. Deine Liebe soll vom Herzen kommen. Jeremia 2, Vers 2. Wir lesen es nicht, kann man zu Hause machen. Abkühlung der Liebe bringt Unempfindlichkeit, das leitet zu Kompromisse, Korruption, Tod und Gericht. Und das ist die ganze Kirchengeschichte in einem Satz. Es geht um dein Herz und um deine Motivation. Jesus sagt, remember, repent and repeat. Das heißt, bedenkt, kehr um und handelt wieder wie vorher. Jesus will eine Beziehung mit uns. Die zweite Generation ist hier müde geworden und abgekühlt. Und das Thema sehen wir auch im Hebräerbrief. Die Nikolaiten waren eine Sekte. Der Gründer Nikolaus lehrte so Ähnliches, was Bileam auch lehrte. Die Geschichte steht in 4. Mose. Bileam hat Geld angenommen von König Balak, um Israel zu verfluchen, aber stattdessen ließ Gott ihm segnen. Weil das eben so passierte, war König Balak nicht froh. Und dann sagte er den König Balak, dass er mit hübschen Mädchen die Männer verführen konnte und auch um deren Götter zu verehren. Es kommt in mehrere Briefe zurück und darum wird es erwähnt, hier erwähnt. Wie können wir das in unsere Zeit übersetzen? Alles, was von Gott wegbringt, ist wie die Lehre Bileams. Der sagte, du kannst ruhig das machen und trotzdem als Christ gelten. Wenn ein Partner, ein Freund oder Hobby oder sogar die Arbeit uns von Gott abhält, fernhält, dann machen wir was falsch. Das heißt natürlich nicht, dass wir Ehepartner, Freund, Hobby oder Arbeit mal gleich wegwerfen müssen, aber wir sollen umkehren und sagen, Herr, ab jetzt werde ich mehr und mehr dir Zeit widmen. Ich lasse mich nicht mehr von dich abhalten. Zum Schluss sagt Jesus, wer überwindet, und das heißt festhalten, haltet fest, was ihr habt, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens. Artemis war die Göttin des Lebens, die Römer kennen sie als Diana, und als Symbol davon gab es einen enormen Baum in der Stadt. Und Frauen würden diesen Baum berühren in der Hoffnung, schwanger zu werden. Der Baum gab Hoffnung und Leben in dieser Kultur. Darum gibt Jesus hier das Versprechen, dass, wer überwindet, von dem richtigen Baum des Lebens essen dürfte. Nochmals, die 7 Gemeinden waren wirkliche Gemeinden, aber wir können auch unser persönliches Leben an Jesus Worte testen. Wie sieht es bei uns aus? Aber noch etwas. Jetzt ist es erstaunlich, wie diese 7 Gemeinden in der Weltgeschichte hineinpassen. Jeder Typ von Gemeinden können wir jetzt auch schon in der Kirchengeschichte sehen, aber als Typen kamen sie alle hintereinander. Ephesus, die erste Gemeinde, sehen wir geschichtlich, einfach weltgeschichtlich, historisch, was man nachprüfen kann, von 30 nach Christus bis etwa 80 bis 100 Jahre nach Christus. Also es gibt eine neue Ära. Die zweite Gemeinde, Smyrna, sehen wir von da an bis 313 nach Christus. Sie ist die verfolgte Gemeinde. Nochmals, es gab alle Gemeinden gleichzeitig. Es gibt auch jetzt alle Typen von Gemeinden gleichzeitig. Aber als Kirchengeschichte gibt es die Typen von Gemeinde alle nacheinander. Und es funktioniert nur in dieser Reihenfolge. Bis vor kurzem fand ich das einfach nur extrem cool. Und das ist cool, oder? Sag mir nicht, dass das nicht cool ist. Aber warum ist es so wichtig? Ich meine, Johannes wusste das nicht, dass er das aufgeschrieben hat. Aber jetzt sieht man in der Bibel die ganze Kirchengeschichte. Anfang, Mittelalter, Reformation, Missionare, bis die Kirche heute. Einer der Gründe ist, meiner Meinung nach, diese: Gott baut hier den ultimativen Beweis ein, dass es sich um Gottes Wort handelt. Wir sollen die Zeiten erkennen, heißt es. Und wer sonst konnte dies sehen und voraus planen, außer Gott? Es gibt keine Ausreden mehr. Auch sehen wir, dass es sich um Gemeinden außerhalb von Israel handelt. Und es ist noch etwas. Wir leben jetzt in der Gnadenzeit, auch Zeit der Heiden genannt. Und das ist die Kirche. Zum Schluss gebe ich noch einen zweiten Grund, warum das so wichtig ist. Also, bleibt dran. Warum genau 313? Weil da Konstantin das Christentum zur staatlichen Religion machte. Zwischen 100 und 313 nach Christus wurden die Christen brutal verfolgt, wie natürlich auch jetzt noch in bestimmten Ländern. Liebe Gemeinde von Smyrna, der zweite Brief. Smyrna bedeutet bitteres Parfüm, von dem Wort Myrrhe. Myrrhe wurde verwendet als Zutat für Parfüm, für Öl für die Priester und für Einbalsamierung. Myrrhe gibt nur einen Geruch frei, wenn es hart gerieben wird, wie an einer Tischkante. Offenbarung 2, Vers 8. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Dies wurde von dieser Stadt bestens verstanden, denn der Stadt war einmal komplett zerstört und wurde wieder aufgebaut von Alexander der Große. Bei Los Angeles, bei Los Angeles steht ein Schild: Willkommen in Los Angeles, der Stadt der Engel. Bei Smyrna stand: Willkommen in Smyrna. Wir waren tot und sind wieder lebendig. Seht ihr, wie genau Jesus unser Herz treffen kann? Das hat man bei Ausgrabungen gefunden. Nein, nicht wirklich. Vers 9. Ich weiß deine Werke und dein Trübsal und deine Armut. Du bist aber sehr reich. Und die Lästerung. Ich weiß dein Trübsal, sagt Jesus. Das Wort bedeutet nicht nur Drangsal oder Verfolgung, aber es war auch eine bestimmte Foltermethode. Jemand wurde auf den Rücken gelegt, es wurde ein Brett, das hieß das Tribulam, auf ihm gelegt und auf diesem Brett wurden große Steine geschichtet. Das Gewicht erdrückte diese Person, weil er nicht mehr atmen konnte. Diese Gemeinde hatte drei große Gewichte auf sich: ihre Armut, die Lästerung und was bald kommt, Gefängnis und Tod. Vers 10. Fürchte dich vor nichts, was du leiden wirst. Und das ist eben Gefängnis und Trübsal 10 Tage lang. Manche glauben, es ging hier nur um eine verhältnismäßig kurze Zeit. Manche glauben, es sind 10 Jahre. Ein Jahr für jeden Tag, für den 10 Tage. Manche glauben, es ist eine Referenz auf die 10 schlimmsten römischen Kaiser, die die Christen verfolgt haben. Von Nero bis Diokletian. Sie regierten zwischen 54 bis 305 nach Christus. Wer getreu bleibt, wird die Krone des Lebens zugesagt. Damit konnten die Christen in Smyrna auch etwas anfangen, weil die Krone das Symbol der Stadt war. Oberhalb der Stadt waren Tempel, die zusammen die Form einer Krone zeigten. Es werden wohl nicht viele Christen um Verfolgung fragen. Aber bei jeder Ablehnung soll man nicht gleich das Handtuch werfen, sondern eher näher zu Jesus kommen und sagen: Herr, ich brauche dich jetzt umso mehr. Pergamon. In die Kirchengeschichte ist das die Zeit von Konstantin, zwischen 313 und 600 nach Christus. In Pergamon gab es sehr viele Tempel. Man konnte so schnell keine Gottheit bedenken oder es gab hier einen Tempel. Vers 12. Diese Botschaft kommt von dem, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Das findet man in Offenbarung 1, Vers 16. So ein Schwert hatte ein Richter. Justitia hat eine Waage und ein Schwert. Vers 13. Ich weiß, dass ihr dort wohnt, wo der Thron Satans steht. Ihr seid mir treu geblieben. In Pergamon war es für Christen klar, dass sie nicht in die Tempel der fremden Götter gehen würden, aber bald wurden sie auch aus der Synagoge geworfen und die hatten eine Schutzliste und dann wurden sie gestrichen. Einige Leute wollten nicht mehr die Gefahr ausgesetzt sein. Sie brachten wieder Tieropfer in den Tempel. Aber wenn man wieder Tieropfer bringt, um seine Sünden zu sühnen, sagt man damit, dass das Opfer von Jesus nicht genug war. Du kannst nicht beides haben. In vers 14 wieder die Lehre Bileams und in vers 15 die Nikolaiten. Es gab also noch einen Unterschied. Nikolaiten, das Wort bedeutet Herrscher des Volkes. Und die machten einen Unterschied zwischen Amtsträger und Laien. Also nicht jeder war gleich. Der Thron von Satan ist auf den Tempel von Zeus, der wichtigste der griechischen Götter, zu führen. Dieser war geformt wie einen Thron, einen Sessel, und steht jetzt in das Pergamon-Museum in Berlin. Auch gab es hier einen Schlangenkultur. Schau, was man so findet, wenn man aufräumt. Es hieß Esculap. Also man brachte die Leute in einem Raum und dann in der Nacht ließ man die Schlangen los. Und die kriechten dann über alle und sie meinten damit, dass das Heilung bringen würde. Und Satan wird natürlich nicht nur Drache genannt, aber auch die alte Schlange. Vers 16. Tu Buße, sonst werde ich mit dem Schwert meines Mundes, also ein scharfes Wort, Urteil über euch sprechen. Vers 17. Hört zu. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und einen weißen Stein mit einem neuen Namen drauf. So ein weißen Stein war ein Marmortäferchen, eine Einladung wie eine VIP-Karte. Die Christen dort wurden nie irgendwo eingeladen und darum war dieses Versprechen sehr wichtig. Weiße Steine bedeuteten auch Freispruch bei einer Gerichtsverhandlung. Man kam ein Säckchen vorbei, man hatte zwei Steine, einen schwarzen und einen weißen. Befand man jemand für schuldig, gab man die schwarze hinein. Wenn du ihn für unschuldig hielst, einen weißen. Wenn mehr weiße Steine drin waren als schwarze, wurdest du freigesprochen. Also weiße Steine haben Bedeutung. Man soll aber dazu überwinden und keine Kompromisse mehr eingehen. Also sie gingen Kompromisse ein, weil sie gingen in den Tempel und auch in den Gottesdienst von der neuen Gemeinde. Satan ändert hier seine Taktik von Smyrna zu Pergamon. Statt zu verfolgen, fängt er an zu infiltrieren. In Kirchen können Leute sein, die fast genauso wie Christen sind. Sie haben eine Bibel, sie reden wie Christen, aber der Glaube ist nicht fest in ihrem Herzen, es ist mehr angelernt. Wir müssen also uns selbst prüfen, sind wir echt oder falsch. Denn kleine Kompromisse leiten zu größeren und auf eine kleine Lüge folgen fast immer größere. Kompromisse, vor allem mit Satan, sind eine sehr gefährliche Sache. Es gab einmal einen Jäger, der ein Bär schießen wollte. Aber der Bär sagte, hey, 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 was willst du denn? Und der Jäger sagte, ich will eine warme Jacke, wenn der Winter kommt. Ja, sagte der Bär. Aber wenn der Winter kommt, will ich einen vollen Magen. Lasst uns doch verhandeln. Okay, der Jäger ließ sein Gewehr stehen und sie gingen in den Wald. Kurze Zeit später kam der Bär zurück. Er war alleine, aber sie hatten einen guten Kompromiss geschlossen. Der Jäger hatte seine warme Jacke und der Bär einen vollen Magen. Und das passiert, wenn man Kompromisse mit dem Teufel schließt. Im Zeitalter Konstantins ging die Kirche eine enge Verbindung mit dem Staat ein. Sie wurden eine Staatskirche. Menschen wurden zu Mitgliedern der Gemeinde gemacht, ohne dass dabei nach ihrem persönlichen Glauben gefragt wurde. Das Ergebnis war ein massiver Zuwachs an Nichtgläubigen in der Kirche. Denn es war von Vorteil, Mitglied zu sein. Hier könnt ihr 2. Könige 17, Vers 33 dazu schreiben. Das Problem, was wir auch heute sehen, ist, dass die Kirche weltliche Ideen adoptiert hat. Die Botschaft von Jesus sollte unikat und wünschenswert sein. Aber wir sind oft so tolerant, dass wir von der Welt nicht mehr zu unterscheiden sind. Wir verlieren unser Anderssein. Wir werden von innen aus besiegt, wie bei einem trojanischen Pferd. Wir gehen zu Thyatira. Das ist das Mittelalter, die Zeit des Mittelalters, die römische Kirche, römisch-katholische Kirche bis zur Reformation, geschichtlich gesehen von 600 bis 1517 nach Christus. Diese Gemeinde bekommt ein 5-Sterne-Plus-Lob von Jesus. Wow! Für ihre Werke, Liebe, Dienst, Glauben und Geduld. Und das Plus, die letzten Werke sind mehr als die ersten. Mittelalter. Aber dann geht es um eine Frau, die Isabel genannt wird. Das kann ihr richtiger Name gewesen sein oder einfach nur eine Referenz an Isabel im Alten Testament, die Frau von Ahab, König Ahab. Das könnt ihr lesen im 1. Könige, die Kapiteln 16 bis 21. Diese Isabel gibt sich als selbsternannte Prophetin. Sie sagte etwas und sagte dann, so spricht der Herr. Wir hatten mal jemand in einer ganz alten Gemeinde in den Niederlanden, jemand, der hat sich das als Angewohnheit gemacht. Er sagte also, Herr, danke für das schöne Wetter, so spricht der Herr. Dann soll man also einfach aufstehen und da steht auch jemand und sagte, so spricht der Herr eindeutig nicht. Okay, aber man muss es prüfen. Die Gemeinde in Ephesus prüfte so etwas. Was sagte diese Isabel oder was wollte sie in die Gemeinde bringen? Nun, in die anderen Tempel war es ganz normal, um mit Prostituierten zu verkehren, um diesen Gott anzubeten. Stell dir vor, das in der Gemeinde von Jesus zu übernehmen. Prüfe alles an Gottes Wort. Vers 23, Jesus sagt, alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben, jeder von euch, nach euren Werken. Jesus schaut in Thyatira mit Augen wie Feuerflammen. Das steht im Vers 18 und ihr könnt auch Offenbarung 1, Vers 14 dazu schreiben. Und er ist nicht tolerant mit Isabel. Unser Leben soll Gottes Wesen widerspiegeln. Und hier könnt ihr Jakobus 1, Vers 19 bis 22 dazu schreiben. Als die Bibel noch in Griechisch geschrieben war, konnte jeder das lesen, weil jeder Griechisch lernen musste. Nach der Eroberung von Alexander der Große. Ganz so ähnlich, wie wir jetzt Englisch lernen. Als im Mittelalter die Bibel in Lateinisch geschrieben wurde, nach der römischen Eroberung, konnten die meisten Leute das nicht mehr selbst lesen und waren abhängig davon, was von der Kanzel gepredigt wurde. Im Mittelalter werden einige Dogmen zugefügt. Das sind Lehrsätze, die die gleiche Autorität bekommen wie die Bibel selbst. Aber es sind menschgemachte Zusatzerklärungen. Es gibt 10 solche Dogmen. Ich nehme hier nur eine heraus, weil es das gleiche ist, was Domitian schon zur Zeit von Ephesus tun wollte mit dieser Münze. Ein Mensch, also damals sein Sohn, in den Götterstand erheben. Aber Menschen können das nicht. Im Jahr 431 nach Christus hat man Maria, die Mutter von Jesus, offiziell den Titel Theotokos verliehen, was Gottes Mutter oder genauer Gottes Gebärerin heißt. Denn, sagte man, sie war die Mutter von Jesus, Jesus ist Gott, also die Mutter von Gott. Aber das ist so wie zu sagen, jeder Rabe ist ein Vogel und darum ist jeder Vogel ein Rabe. Und das ist falsch. Die Dogmen sind falsch. Im Mittelalter gab es auch die Kreuzzüge, weil man mit aller Gewalt so viel wie möglich Menschen in die Kirche bringen wollte. Man meinte es gut, aber so geht das nicht bei Gott. Das Problem bei solchen neu getauften Leuten war, dass sie weiterhin so lebten wie vorher. Und ihre alten Praktiken und Rituale in die Kirche brachten und sie es auch an ihre Kinder so weitergaben. So wurde der Glauben mit Aberglauben vermischt. Und hier auch wieder 2. Könige 17, Vers 33. Da steht es ganz genau. Es gibt aber noch Leute in Thyatira, die dieser falschen Lehre von Isabel nicht gefolgt sind. Und Jesus sagt, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Dann in 1517 gab es eine Umkehr, die Reformation. Martin Luther hatte 92 Thesen, 92 Beschwerden und begann, die Bibel zu übersetzen, damit jeder es wieder selbst lesen konnte. Man würde meinen, jetzt wird alles wieder besser, oder? Ach, aber lesen wir, was Jesus von der Gemeinde in Sardes hält. Schreibe an den Engel in Sardes. Kirchengeschichtlich von 1517 bis entweder 1648 und manche sagen 1750 nach Christus. Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich weiß eure Werke, ich weiß, dass man euch für eine lebendige Gemeinde hält, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Was? Das ist das Umgekehrte von Smyrna. Was ist hier dann schiefgelaufen? Nun, die Protestanten oder reformierte Kirche war immer noch eine Staatskirche, also eine traditionelle Kirche, wo man zugefügt wurde, sobald man geboren war. Und das hat gar nichts mit dem persönlichen Glauben zu tun. Werdet wach, in Vers 2, und stärkt das, wir sind in Offenbarung 3 jetzt, und stärkt das, was noch Leben hat, bevor es abstirbt. Ich habe euch geprüft und gefunden, dass euer Tun vor den Augen Gottes nicht bestehen kann. Das sind harte Worte. Es gibt keine größere Täuschung als Selbsttäuschung. Jesus sagt, werdet wach. Wenn Wachbleiben der Unterschied macht zwischen Leben und Sterben, da hat man im Krieg etwas drauf gefunden. Man hat Tabasco in den Augen getrüpfelt. Glaub mir, dann kannst du nicht mehr einschlafen. Dann wirst du wach sein. Und so dringend ist es, auch geistlich gesprochen. Was sind die sieben Geister Gottes? In Jesaja 11, Vers 2 steht, der Geist des Herrn, der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke, der Erkenntnis und sieben, die Ehrfurcht des Herrn. Vers 3, wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich über dich kommen wie ein Dieb. In Lukas 12, Vers 38 bis 40 und 1. Thessaloniker 5, die Versen 4 und 5, könnt ihr dazu schreiben. Jesus kommt unerwartet zu denen, die ihn nicht erwarten. Nochmals, Jesus kommt unerwartet zu denen, die ihn nicht erwarten. Lukas 21, Versen 34 bis 36 und auch Römer 13, Vers 11 bis 14. Es gibt aber noch wenige Namen, also vorher haben wir einen toten Baum gesehen und hier sehen wir auf einen toten Baum neues Leben. Es gibt wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider, ihr Leben nicht besudelt haben. Sie werden mit mir wandern in weißen Kleidern. Und Vers 5, ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Ich finde diese Kriege zwischen Katholiken und Protestanten, wie man es in Belfast, Irland, sieht, so schlimm. Wenn Christen sich streiten, freut sich der Teufel. Sowohl Thyatira als auch Sardes sind mit all ihren Fehlern immer noch Gemeinden Gottes. Man kann über Differenzen reden, aber Selbstgefälligkeit und Stolz soll man an beide Seiten und auch ganz persönlich unbedingt ablegen. Wir gehen zu Philadelphia. Sie ist die missionarische Kirche und war kirchengeschichtlich zwischen 1700 und 1900. Darum mit dem der andere, das ist ein bisschen fließend. Diese Botschaft kommt von dem, der heilig und zuverlässig ist. Manche Übersetzungen stehen auch wahrhaftig. Auch sagt Jesus, dass er den Schlüssel hat. Offenbarung 1, Vers 18. Wenn jemand die Schlüssel hat, dann hat er das Vertrauen der Firma. Wenn jemand den Hauptschlüssel hat, die alle Türen öffnet, das ist eine Person mit größter Autorität. Ich habe vor dir gegeben eine offene Türe. 2. Korinther 2, Vers 12. Paulus schreibt, eine Türe wurde mir geöffnet. In Apostelgeschichte 14, Vers 27 können wir darüber lesen. Eine Türe wurde geöffnet für die Heiden. Eine offene Türe steht für Möglichkeiten, neue Möglichkeiten. Du hast eine kleine Kraft, schreibt Jesus. Wir sehen keine große, mächtige Kirche hier. Aber wer nur eine kleine Kraft hat, braucht Jesus umso mehr. Paulus sagt, ich will rühmen in meiner Schwachheit. Hier sehen wir, wie die Kirche wieder zu leben beginnt. Aber wie es so ist, wenn man krank war und sich langsam etwas besser fühlt, hat diese Kirche nur wenig Kraft. Aber Jesus sagt, du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das war alles, aber es war ein Neubeginn. Wie soll man etwas bewahren, was man nicht hat oder nicht kennt? Und darum sollen wir die Bibel lesen und fest im Wort sein und wissen, was da geschrieben steht. In Vers 10: Ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Es geht hier über Jakobs Drangsal. Ihr könnt dazu schreiben Daniel 9, Vers 27 und Jeremia 30, Vers 7 und natürlich Offenbarung Kapitel 6 bis 18. Es geht hier nicht um alle anderen Versuchungen oder Drangsale oder Tests oder Schwierigkeiten, wie in Johannes 16, Vers 33 steht. Wenn ich ein Kind sage, ich werde dich vor die Gefahr bewahren, dann sage ich nicht, mach nur, ich werde dir nachher die Wunden verbinden. Nein, ich sage, ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Lese aber auch, dass nicht jede Gemeinde diese Verheißung bekommt. Etwas zum drüber nachdenken. Laodicea, das ist die Kirche von 1900 bis heute. Schreibe, das sagt, der Amen heißt. Amen ist das Schlusswort. Jesus ist und hat das große Schlusswort. Laodicea war eine wohlhabende Stadt an einer Reiseroute. Der Markt und die Bank florierten. Sie expandierte Textilien und hatten ein Copyright auf eine Augensalbe. Um die Stadt nach einem Erdbeben wieder aufzubauen, brauchte sie keine finanzielle Unterstützung. Es gab zwei Quellen für Wasser in relativer Nähe. In Kolosse bekam man das Wasser vom Gletscher. Es war eiskalt und erfrischend. Und in Hierapolis gab es heiße Quellen. Von diesen Quellen aus wurde ein Aquädukt gebaut und es kam nach mehreren Kilometern in Laodicea an. Bis dahin war es nur mehr lauwarm und die Mineralien schmeckten so ähnlich wie Rost. Ich habe mich oft gefragt, warum nimmt man denn nicht das Wasser vom Kolosse? Weil das kann ja sowieso nicht mehr kalt werden. Aber hier sieht man natürlich warum. Also Kolosse ist ein Stück weiter weg als die anderen Quellen. Jesus sagt, dass ihre Werke so ähnlich sind wie ihr Wasser. Lauwarm. Und es wirkt ihm. Das ist zum Ausspeien. Man fühlte sich reich und gut versorgt. Aber Jesus sagt, aus meiner Sicht seid ihr arm, nackt und blind. Spirituell gesehen. Sie waren blind geworden durch ihren Reichtum und Bequemlichkeit. Und so sieht man das eigentlich heutzutage auch, oder? In diesen Ländern, wo keine Verfolgung ist und wir es gut haben und reich sind, wir fühlen uns reich, da soll man sorgen, dass man auch bei Gott reich sind. Vers 19: Wen ich liebe, erziehe ich mit Strenge. Sind wir nicht so gewohnt. Mach ernst und kehr um. In vers 20 staat, ik steh voor de deur en klopfe aan. Dat is komisch. Jezus staat bij zijn eigen gemeente draußen, wo er doch das Zentrum sein sollte. Man sagt, dass es mehr Hoffnung gibt für einen Nichtgläubigen als für einen evangelisierten Nichtgläubigen, einen Mitläufer sozusagen. Denn diese kennen die Wahrheit, aber sie haben sich nicht dazu bekehrt. Trotzdem glauben sie, geschützt zu sein. Und das ist so, als wenn man irgendwo anruft, um zu fragen, ob noch Platz frei ist, und dann keine Reservierung macht. Das bringt nichts. Lauwarm ist ein Zustand, das mit Ausreden verbunden ist. Laodicea ist immer noch eine Gemeinde von Christus. Aber nicht jeder, der auf der Mitgliedsliste einer Gemeinde steht, steht auch wirklich im Buch des Lebens. Und darum redet Jesus so hart mit dieser Gemeinde. Mach ernst, denn die Bibel ist nicht liberal oder tolerant. Es gibt nur eine Wahrheit. In 2. Timotheus 4, Versen 3 bis 4 steht, denn es wird eine Zeit kommen, schau mal, wie aktuell die Bibel ist, es wird eine Zeit kommen, da sie die wahre Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nach den Mund reden. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. Und in mancher Übersetzung steht Fabeln. Und Fabeln hat mit sprechenden Tieren zu tun. Wie bekämpft man Lauheit? Nun, indem man zurückkehrt zur ersten Liebe. Hey, jetzt ist die Zirkel wieder rund. Jeder soll sich persönlich darin prüfen. Das Wichtigste kommt aber hier zum Schluss. Wir haben gesehen, dass die sieben Briefe wirkliche Briefe an sieben wirkliche Gemeinden waren. Zudem waren es sieben Epochen in der Kirchengeschichte, wie es jeder Geschichtslehrer bestätigen kann. Und warum ist das jetzt so wichtig? Nun, was passiert weiter in der Offenbarung? Wir stehen hier kurz vor, was genannt wird, der Tag des Herrn oder der Zorn Gottes. Es geht um Krieg und Weltkatastrophen, es wird auch Jakobs Drangsal genannt. In Offenbarung 3, Vers 10 steht, ihr seid aber nicht bestimmt für den Zorn Gottes. Geh mit mir in Gedanken zu dem Anfang aller Briefe, die Botschafter der Gemeinde. Nun, wir sind alle Botschafter Gottes und wir sollen weitergeben, was wir empfangen haben, jeder nach seiner Gabe. Be bold for Jesus. Also sei kühn für Jesus. Gib es weiter. Was passiert, wenn ein Krieg angekündigt wird? Nun, man fliegt als erstes die Botschafter aus dem Land heraus. Jedes Land bringt seine Botschafter heim. Und hier könnt ihr Offenbarung 4, Vers 1 und 2 dazu schreiben. Wer eine Reise beim Reisebüro gebucht hat, bekommt seine Tickets nicht ein halbes Jahr vorher, sondern kurz vor Antritt der Reise. Und das bedeutet denn auch, es ist Zeit, um die Koffer zu packen. Dass wir jetzt verstehen, dass die sieben Briefe auch eine Reise durch die Kirchengeschichte bedeuten und wir jetzt der Anfang der kommenden Geschichte nahen, heißt das, wir sollen unsere Sachen in Ordnung bringen. Noch so viel wie möglich Leute mitnehmen oder wenigstens Bescheid sagen und bereit sein für die Heimreise. Und eine Braut, so wie eine Braut zu ihrem neuen Zuhause gebracht wird. Und die Braut wird nach Hause geholt, bevor ihr Schlechtes widerfährt. Darum, bist du bereit? Lebst du so, dass Jesus dich bei guten Taten nach Hause holen kann? Frag dich selbst, habe ich alles gegeben? Wenn du das Gefühl hast, noch nicht ganz bereit zu sein, dann bete mit mir dieses Gebet. Herr Jesus, ich bekenne meine Fehler, Versäumnisse, Sünden und Sorgen. Bitte vergib mir und heile mich von all meinen inneren Wunden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und von dem Tod auferstanden bist und dass du wieder zurückkommst. Ich gebe dir mein Leben, jetzt und für immer. Ich will dich kennenlernen und warte sehnsüchtig auf deine glorreiche Rückkehr. Amen. Wer darüber noch Gebet braucht, kann gerne nach vorne kommen. Ich schließe den Gottesdienst, also die Predigt hiermit ab. Wir lassen noch ein Lied laufen und der Text darin sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind anders. Aber wir haben eine Botschaft, die wir noch weitergeben wollen. Es gibt noch so viele anderen, die vielleicht noch zum Glauben kommen und zu Jesus kommen. Unsere Mission hier ist wichtig. Amen.
Told us men would hate us, but we must be.